So, ja, endlich sind wir soweit. Einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen und ich glaube zu einer sehr interessanten Vorlesung, auch wichtigen Vorlesung für Sie. Ein Triple: Daten, Informationen, Wissen. Wir wollen uns das ein bisschen genauer betrachten heute. Aber bevor wir in den fachlichen Teil einsteigen, wie sieht es denn aus mit Ihrer großen Programmieraufgabe? Nein? Zu schwer? Zu schwer. Okay. Haben Sie es mit Ihrem Tutor besprochen? Das ist natürlich schlecht. Ja, ich weiß, dass die Aufgabe nicht trivial ist, also man muss es sich schon gut überlegen, aber ich bin auch sicher, wenn es nicht ganz fertig ist, ist das natürlich keine Katastrophe. Das ist vollkommen klar. Versuchen Sie nochmal die Chance, nutzen Sie vielleicht nochmal eine Beratung durch einen Tutor. Wenn Sie da in eine andere Übungsgruppe reingehen, entweder heute, ich weiß nicht, ob heute noch eine ist, oder Montag, Dienstag, ist auch in Ordnung, nur um diese Fragen loszuwerden. Der Carsten wollte eigentlich noch hier sein. Auch Sie können nach der Vorlesung oder heute Nachmittag noch bei uns vorbeikommen und vielleicht das ein oder andere Tipp noch bekommen. Es müsste eigentlich gehen. Aber ich weiß, es ist ein bisschen mühsam. Also Programmieren, gerade am Anfang, diese vielen Konventionen zu lernen, diese vielen Regeln zu lernen, ist ein bisschen aufwendig. Aber ich bin sicher, Sie schaffen das alles. Sie können das. So, jetzt zu unserer etwas Theorie, ja. Tatsächlich ist es Theorie, nämlich ein bisschen Informationstheorie. Und das ist heute unser Stand. Sie wissen, was wir gemacht haben. Wir machen heute etwas Theorie, Informationstheorie. Und das ist ein Zwischenspiel, gerade weil wir auch die Programmieraufgabe jetzt hatten. Ab nächstes Mal wenden wir uns dann wieder der Programmierung zu. Wieder zunächst den aggregierten Datentypen, Listen, Mengen, Dictionaries, also das, was in Python so schön bequem zur Verfügung steht. Geht dann über zur objektorientierten Programmierung, machen ein paar Beispiele mit Schlangen, Graphen und Bäume, andere Datenstrukturen, die man implementieren muss, und dann schließlich kommt nochmal ein Teil Software Engineering. Sie sollen ja programmieren lernen hier, unter anderem, aber eben auch informatische Bildung erwerben. Und das wird klappen. So, das sind also unsere Lernziele. Vollkommen klar, wir wollen die Begriffe fassen. Echt definieren können wir sie noch nicht, aber wir wollen sie präzise fassen. Daten, Informationen, Wissen. Wichtig ist auch, dass Sie erkennen müssen, dass das eine Abstraktion ist. Ein ganz wichtiger Begriff in der Informatik. Wir müssen Modelle bilden, wir müssen von der Realität abstrahieren, sodass es überhaupt in unseren Computer reingeht. Ja? Da müssen Sie noch ein bisschen lernen, wie man eine Syntax formuliert. Beispielhaft haben Sie das für Python ja schon erlebt. Wir werden uns die EBNF anschauen. Da passt dann exzellent rein ein Thema Digitalisierung, das heißt Abtastung und Diskretisierung. Das erleben Sie dann allerdings nur in einem E-Kurs. Was heißt nur? Ich glaube, da kann man es besser lernen. Und wir werden noch ein paar Worte zur Shannon'schen Informationstheorie, und da stimmt es auch vom Begriff her, uns betrachten. Gut. Also ein durchaus anspruchsvolles Programm, eine entsprechend anspruchsvolle Übersicht. Springen wir gleich rein. Daten und Informationen. Wir können sie heute nur präzisieren, also nicht formal, wie wir es in der Mathematik machen würden, definieren oder herleiten. Wir können sie aber präzisieren soweit, dass wir ein gemeinsames, klares Verständnis davon haben. Was meinen wir damit? Und das ist ein bisschen, ein klein bisschen anders als vielleicht in der Umgangssprache oder das, was Sie erwartet haben. So, was sind Daten? Gut, das ist ursprünglich Plural von Datum. Und das ist das Gegebene. Ja, tatsächlich, das ist das Gegebene, was in unserem Rechner enthalten ist. Und zwar in Form von Bits bei einem Digitalrechner. Wir können also sagen, das ist eine maschinenlesbare und bearbeitbare Repräsentation von Informationen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Also die Daten werden zu Informationen. Daten sind ungleich Informationen. Das ist nicht dasselbe. Zumindest nicht in der Informatik. Und sie werden zugeordnet durch eine Interpretationsvorschrift. Das muss jetzt im strengen Sinn keine Funktion sein. Das kann eine Relation sein. Wir betrachten das gleich nochmal. Zum Beispiel hier. Dieser Bitstring, diese 8 digitale Ziffern, das wissen Sie schon, können sehr unterschiedliches bedeuten. Nämlich als Zahl interpretiert, ja, ist es die Dezimalzahl 88. Können Sie jetzt nachrechnen, sollten Sie können in der Zwischenzeit. Aber als Buchstabe interpretiert im ASCII-Alphabet, ja, wäre es der Buchstabe X. Und genau das, was da steht, ist natürlich keine Funktion. Weil nach einem Wert aus dem Definitionsbereich wären zwei Funktionswerte zugeordnet, das geht nicht. So viel wissen Sie ganz sicher von der Mathematik. Also es kann eine Relation sein. Aber es ist wichtig, dass wir diese Interpretationsvorschrift kennen. Und das ist auch der wichtige Grund, warum wir Datentypen eingeführt haben. Denn Sie wissen ja, jede Variable hat einen Datentyp. Ja? Und nur dieser Datentyp macht die Interpretation eindeutig. Der Bitstring kann genau derselbe sein, die Bedeutung kann höchst verschieden sein. Und das ist das, was wir hieraus sehen. Die Information jetzt, die gliedert sich dann wieder in sehr verschiedene oder in sehr verschiedene Eigenarten, sagen wir mal so. Da haben wir zunächst bei der Information eine Syntax. Das ist ein Regelwerk, wie man aus Worten zum Beispiel Sätze bildet. Die Sprache, die deutsche Sprache und die Syntax der deutschen Sprache beschreibt, wie ich aus einzelnen Worten ganze Sätze bilde. Was erlaubt ist, was verboten ist. Und genauso wie bei der deutschen Sprache ist es auch bei Programmiersprachen. Wie sie aus den Schlüsselworten, den Symbolen, die wir verwenden, wie sie da gültige Statements machen, die auch von dem Interpreter interpretiert werden. Also das ist die Syntax. Aber klar, jedes Statement hat auch eine Semantik. Sie wollen ja was mit dem Befehl bewirken. Oder wenn ich jetzt sage, Sie stehen mal bitte auf, dann möchte ich auch was, ich habe das jetzt nicht gesagt, bewirken. Ja? Und das sind Befehle, die ich dann gebe, also das war eben ein Ausrufezeichen dahinter. Okay, und es gibt noch eine Anwendungs-, eine Pragmatik, das gibt es auch bei jeder Sprache, einen Anwendungskontext. Ist jetzt bei uns hier nicht so ganz, ganz wichtig, aber es beschreibt einfach, zum Beispiel kann ein Wort in bestimmten Fachkontexten eine ganz spezielle Bedeutung, eine ganz spezielle Semantik haben. Und in anderen wieder eine andere. Und das wäre der Anwendungskontext einer Sprache. Zum Beispiel, um zu unterscheiden, das ist eine Fachsprache oder das ist eine spezielle Sprache, Programmiersprache SQL, speziell für Datenbanken entwickelt oder eine allgemeine Programmiersprache und so weiter. Das sind diese Anwendungskontexte. Sind jetzt nicht so ganz wichtig für die Eindeutigkeit, aber durchaus von Bedeutung. So, und da gibt es jetzt einen weiteren wichtigen Begriff, nämlich den Begriff des Alphabets. Was ist ein Alphabet? Ein Alphabet ist einfach eine endliche Menge von bestimmten Objekten, Zum Beispiel Anton ist ein Wort über dem Alphabet der lateinischen Großbuchstaben. Kommen nur Großbuchstaben vor und Anton bildet ein Wort. Genauso sagen wir in der Informatik auch. Aber jetzt ein bisschen ungewohnt, die 42 hier ist auch ein Wort, aber über dem Alphabet der ganzen oder der Ziffern von 0 bis 9. Ja? Das heißt, wie bildet man so ein Wort? Man wählt eben einzelne Buchstaben oder Zeichen aus und interpretiert sie und schreibt sie dann hintereinander. Hier oben als String, hier unten als Zahl über verschiedenen Alphabeten. So, jetzt noch ein Hinweis, wenn Sie auch mal in der Literatur nachschlagen, das schadet übrigens nicht, dann, wenn Sie nachrichtentechnische Literatur entwickeln, dann sprechen die Nachrichtentechniker in der Regel nicht von Daten, sondern von Nachrichten. Ja gut, Sie wollen ja auch etwas übertragen. In diesem Kontext bezüglich der Informationstheorie ist aber das exakt dasselbe. Können wir Daten mit Nachrichten gleichsetzen? Wir haben die gleichen Verhältnisse zur Information. Das ist alles prima und alles in Ordnung. Das ist nur eine andere Schreibweise. Aber die Nachrichtentechniker sagen dann noch etwas weiteres, und das müssen wir in einem Digitalrechner auch. Wir müssen nämlich unsere Daten ja repräsentieren. Und das machen wir durch sogenannte Signale. Zum Beispiel als Impulsfolge, wie wir es hier rechts sehen, oder als analoges Signal, da auch dargestellt. Im Grunde genommen, was Sie da sehen, ist diese Interpretationskette von Nachricht zur Information oder von Daten zur Information setzt sich gewissermaßen nach unten fort. Und was kann jetzt ein Signal sein? Ups, okay, da habe ich jetzt was anderes. Und interessanterweise ist es so, dass sich sogar nach der Information nochmal etwas weiter fortsetzt, und das wäre das Wissen. Ja? Also, Sie haben Signale, das wären elektrische Signale, Impulse oder so etwas. Sie haben dann die synonymen Begriffe Nachricht oder Daten, je nachdem in welchem Kontext Sie es machen, ob Sie sie übertragen wollen, dann nennen wir es Nachricht. Wollen Sie es speichern und bearbeiten, nennen wir es Daten. Sie haben dann den Begriff der Information, der sich teilt in Semantik, Syntax, Pragmatik. Und Sie haben darüber hinaus noch etwas, was wir Wissen nennen. Und genau das müssen wir klären. Im Prinzip ist es ganz einfach, wenn ich das so aufschreibe. Das sind ja nur aneinander gereihte Interpretationsvorschriften. Und wenn ich die Interpretationsvorschriften kenne, dann müsste ich eigentlich jeweils ein Signal auch interpretieren können und auch als Wissen interpretieren können. Ich muss nur wissen, was ist damit gemeint. Ganz, ganz einfach. Gut. Noch eine andere Sache. Und ich finde, das ist recht schön. Das ist zwar eine sehr einfache Definition und nicht umfassend, aber wenn sich jemand fragt, was ist Wissen, dann können Sie in dieser Kette einfach sagen, es sind nutzbare oder anwendbare Informationen. Dann wird es zu Wissen. Ja? Haben Sie nur Informationen und sie sind nicht nutzbar für Sie, ja? Dann ist es kein Wissen. Ja? Und genauso setzt es sich nach unten auch fort. Haben Sie Daten und Sie kennen die Interpretationsvorschriften nicht, haben Sie ein Binärmuster, Sie kennen die Interpretationsvorschriften nicht, ist das für Sie keine Information. Wenn es keine Information ist, kann es auch kein Wissen bedeuten. Wir werden auf den Begriff aber nochmal zu sprechen kommen. Aber dieses nutzbar oder anwendbar ist in dieser Form sehr, sehr hilfreich. Okay. Noch eine weitere Sache, die Sie wissen sollten, nämlich im Jargon der Codierer oder die Codex. Und genau, es findet eine Codierung statt oder eine Dekodierung von Informationen zu Daten, Und wenn ich Daten, kann ich kodieren und dann werden sie Informationen. Das ist ein anderer Begriff für diese Abbildungsvorschriften. Wir können aber auch Daten kodieren und dann werden sie zu anderen Daten. Das heißt, ohne zu wissen, welche Information dahinter steht. Und wir können auch Information kodieren und sie wird zu einer anderen Information möglicherweise und wir können die auch wieder dekodieren. Also da gibt es mehrere Zusammenhänge und diese Codecs, die kennen Sie zum Beispiel als JPEG für JPEG Codec, das ist ein Codierer und ein Dekodierer. Das ist einfach Jargon, den nennen wir Codec. Codierer, Dekodierer zusammen und meistens ist es ein Stückchen Hardware oder ein Stückchen Software, die das macht. Das ist aber auch hier nur um gegebenenfalls Irritationen bei Ihnen, was ist das jetzt zu vermeiden, hier mal angeführt. Werden wir im Detail nicht weiter besprechen. Aber das sind wichtige Sachen jetzt. Bis morgen oder see you tomorrow sind zwei Nachrichten, aber die gleiche Information, nämlich morgen sehen wir uns wieder, also bis morgen oder see you tomorrow, nur in zwei verschiedenen Sprachen. Gut, das ist Ihnen absolut klar, dass man dieselbe Information in zwei verschiedenen natürlichen Sprachen formulieren kann. Sie kennen alle, beherrschen alle mehr oder weniger zwei Sprachen, ist vollkommen klar, aber das drückt sich hier aus. Ja? Dann gibt es eben auch Fachsprachen, wie zum Beispiel TH2, C2, ich glaube Bioinformatiker sind heute nicht so viele da, ne? Das wäre dann die Desoxyribonukleinsäure. Es gibt aber auch andere Sachen, wo Sie auch den Begriff Codierung typischerweise benutzen, zum Beispiel eine Geheimnachricht, sage ich Seelöwe gesichtet und es ist verabredet, was das bedeutet, also eine Semantik, dann könnte da jemand drauf reagieren. Könnte ein Stichwort sein für irgendetwas. Ja? Das wäre eine geheime Codierung. Oder auch eine Verschlüsselung. Was ist LIRPA? Ja, ganz einfach, das ist April umgeschrieben. Das ist natürlich rückwärts geschrieben. Eine wirklich selten blöde Codierung, die natürlich jeder sofort erkennen wird. Aber hier wollte jemand etwas verheimlichen. Sie müssen sich auch klar machen, dass das was anders ist. Hier Seelöwe gesichtet, verabredet, eine bestimmte Semantik für eine Nachricht und hier eine Codierung, um den Inhalt zu verschleiern. Und das kann man natürlich sehr weit treiben. Ja? Also wir alle kennen Codierungen, die es erlauben, Nachrichten zu verschlüsseln. Das wäre eine Verschlüsselung hier unten. Okay. Jetzt gehen wir her und betrachten die verschiedenen Ebenen. Und das wichtig ist da das Bit. Und ein Bit ist etwas, das lässt nur zwei mögliche Werte zu. Das ist ganz entscheidend. Und diese können interpretiert werden, auch im Sinne einer Semantik. Die können bedeuten ja oder nein. Sie können bedeuten wahr oder falsch. Sie können bedeuten links oder rechts. Das ist egal, das wäre die Semantik. Das Bit hat zwei Werte. Mehr müssen wir uns nicht merken. Und die schreibt man in der Regel, und wir schreiben sie als 0 und 1. Die E-Techniker haben früher häufiger mal 0 und L geschrieben. Das findet man auch heute noch. Also anstelle der 1 ein L. Okay. Woher kommt das? Bit ist einfach heißt einfach Binary Digit, also eine binäre Ziffer. Und wurde als Bezeichnung 1946 schon vorgeschlagen. Und Claude Shannon hat sie dann in seiner A Mathematical Theory of Communication erwähnt und auch benutzt. Wir werden die Bedeutung von Bit im Shannonschen Sinn am Ende der Vorlesung noch kennenlernen. Für uns heißt Bit im Moment Binary Digit. Ja, binäre Ziffer. Und davon gibt es genau zwei und nicht mehr. Und was es als semantisch bedeutet, das müssen wir dann klären. Also zum Beispiel kann ich auch so etwas machen. Ich kann einfach für 8 Himmelsrichtungen, Nord, Ost, Süd und West und die dazwischenliegenden, könnte ich einen Code vergeben. Ja? Das steht auf der linken Seite, das wären dann meine Daten und meine Information ist rechts. Das heißt, diese Abbildungsvorschrift, ja, die kann durchaus in Form einer Tabelle gegeben werden. Und das ist eigentlich auch prima und das ist eindeutig. Ich kann alle Informationen über eine Richtung, die hier in dem Stern gekennzeichnet sind, durch einen vereinbarten Code repräsentieren. Und da in diesem Code sind wieder Bits benutzt. So, und die technische Realisierung von Bits ist ganz einfach. In der Hardware kann es ein Schalter sein, Licht an, Licht aus, kann ein Transistor sein, sehr hoher Widerstand oder geringer Widerstand, Transistor leitet oder leitet nicht. Das Vorhandensein einer Spannung, das ist so das Typische, was wir in unserer Elektronik haben, oder eben die Abwesenheit der Spannung. So kann es als Signal realisiert sein. Aber auch die Magnetisierung auf Ihrer Festplatte, wie ist das magnetisiert an einer bestimmten Stelle, die Festplatte, dieses ferromagnetische Material, das es auch speichern kann. Oder auf einer CD zum Beispiel, dadurch, dass da ein Loch ist oder eben kein Loch. Das sind Signale oder technische Realisierungen. Ja, Loch, kein Loch. Und die Abbildungsvorschrift ist, ich glaube, 0 ist kein Loch. Aber weiß ich jetzt nicht genau. Also dazu bin ich da auch schon zu weit von weg. Und das kann bei technischen Geräten sehr, sehr verschieden sein. Also die Informationen, die Signale auf Ihrer Festplatte sind ganz anders als dieselbe Information auf Ihrer CD, wieder ganz anders als das im Speicher, ja, in Ihrem Hauptspeicher. Und jetzt noch eins, Sie werden finden, die Schreibweise Bit groß oder die Schreibweise Bit klein. Und wenn man streng nimmt, kann man da natürlich leicht unterschiedliche Semantiken hinterlegen. Aber leider machen das nicht alle Autoren eindeutig. Also sie können sich nicht darauf verlassen, dass das so ist. Ja? Zum Beispiel kann ein Bit bedeuten, in einem String, in einem Binärstring, so ein ganz bisschen Kreide wäre natürlich hilfreich. Also die Tafel ist klasse geputzt, das muss man sagen, das ist einfach prima. Aber dann alle Kreide mitzunehmen, ist nicht so schön. Also, wir müssen was ohne Kreide machen. Es kann bedeuten, stellen Sie sich einen Binärstring vor auf 8 Ziffern, ich möchte sagen das dritte Bit. Ja? Dann ist es das dritte Bit, denn da kann ja jeweils 0 und 1 stehen. Dann schreibe ich es typischerweise groß. Das dritte Bit, okay? Es kann aber auch eine Stelle nach dem Stellenwertsystem sein als Binärwort, also Bit. Zum Beispiel, wie groß ist Ihr Maschinenwort? 32 Bit oder 64 Bit? Dann schreiben wir es auch typischerweise groß. Es kann auch eine Speicherzelle in Ihrem Hauptspeicher sein. Dann schreiben wir es auch groß. Und meistens, aber eben nicht immer, werden wir am Ende der Vorlesung noch die Interpretation klein sehen, nämlich als Einheit für die Datenmenge, so wie die Einheit Meter für die Länge, wäre es eine Einheit für die Datenmenge. Wie viele Bits gibt es? Und auch eine Einheit für den Informationsgehalt. Ende der Vorlesung. Und ein Bit, auch dann wieder meistens groß geschrieben, wenn ich es als Datentyp, als Boolean betrachte, dann ist der Boolean-Datentyp ist genau in der Lage, zwei Werte, nämlich True oder False, anzunehmen und auch das würde ich ein Bit nennen, dann auch wieder groß geschrieben. Aber leider, muss ich Ihnen sagen, halten sich nicht alle Autoren an diese Schreibweise. Ist einfach so, weil man kennt ja immer den Kontext oder man kennt die Pragmatik, in dem ich mich bewege und deshalb kann ich manchmal ein bisschen unsauber sein. Und das nur als Hinweis, um Gottes Willen nicht auswendig lernen, wenn Sie es nicht sowieso wissen. Aber wir benutzen normalerweise Vorzeichen, um die Größenordnung zu kennzeichnen. Zum Beispiel die Multiplikation mit 10 hoch 3 ist Kilo, Mega ist 10 hoch 6, Giga ist 10 hoch 9, Terra ist 10 hoch 12, Peta ist 10 hoch 15 und den Rest müssen Sie sich eigentlich nicht mehr merken, weil die Größenordnungen sind dann so groß, dürfen Sie sich merken, aber dass sie in der Praxis eigentlich nicht vorkommen. Aber das sagt nichts, dass sie nicht wichtig wären, sie sind schon mal definiert. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir inzwischen Speicher im Bereich Petabit auf jeden Fall kennen. Ja. So. Ein wichtiger Unterschied aber, der leider auch nicht immer betrachtet wird, der auch erst relativ spät definiert wurde. Was Kilo ist ganz klar 10 hoch 3. Ein Kilogramm sind 1000 Gramm. Das harmoniert aber nicht so wunderbar mit dem Binärsystem. Denn da hätten wir gerne etwas, was nah da dran liegt. Das ist aber was? 2 hoch 10. 2 hoch 10 ist wie viel? 1024. Ja. Es gibt Situationen, da müssen Sie den Unterschied machen. Zum Beispiel, ja, auch für 1024 wird manchmal K, also das kleine K, benutzt. Während beim Gramm, Kilogramm, das ist auch unterschiedlich. Aber hier für diese 1024, für den Multiplikationsfaktor 2 hoch 10, benutzen wir streng genommen und nach dieser ISO-Norm die Großbuchstaben. Aber eben, oder und mit I dazwischen noch, K-I, Kibit. Ja, das, wenn Sie Kibit lesen, anstelle von K-Bit, ja, dann ist das ein Hinweis darauf, ein klarer Hinweis, wenn das benutzt wurde, dann wird es auch richtig benutzt, dass Sie 2 hoch 10 meinen, also Vielfaches 1024. Das macht da natürlich noch nicht viel aus, aber wenn Sie in den Bereich 100 Gigabyte oder so kommen, dann können Sie sich wundern, dass Sie eine Platte kaufen mit 200 Gigabyte im Laden. Ja. Die haben dann in der Regel dies genommen und Sie stecken das, bauen das in Ihren Rechner ein und der Rechner zeigt nur an 180 Gigabyte. Er sollte aber genau schreiben Gigabit oder, ja? Das tun ihm oft die Leute aber nicht. Ja. Das ist auch nur ein Hinweis, das ist präzis festgelegt, schon seit 10 Jahren, wird aber leider nicht immer durchgängig präzis benutzt. Ja, diese Informatiker sind alles Schlamper, oder? Egal. Okay. Gut, so ist die Welt. Niemand hat Ihnen versprochen, dass die Welt gut ist. Ah, werden Sie auch noch erleben. Gut. Das ist also sehr häufig, das ist die strenge Definition mit Kibit und Kbit, aber Sie finden sie leider nicht häufig. Das ist die Anmerkung dazu, nicht überall. Jetzt noch etwas Wichtiges, das haben Sie auch schon gehört, was ist ein Byte? Ein Byte sind einfach ein 8-Tupel, also 8-Bit zusammengefasst. Und 8-Bit sind genau 2 hoch 3, das passt auch wunderbar. Und das ist ein Byte. So, und das benutzt man, weil es in der Regel, auch heute bei unseren Rechnern, die kleinste adressierbare Speichereinheit ist. Ja? Also wenn Sie eine Adresse benutzen, die von der Hardware verwaltet wird, dann erreichen Sie immer mindestens 8-Bit. Weil sonst bräuchte man größere Adressen, und relativ selten wird das mit als Datentyp eingesetzt. Da erlaubt man sich dann die Verschwendung gewissermaßen. Okay. Es ist, ein Byte ist aber auch ein Datentyp in einer Programmiersprache, sehen wir nächstes Mal noch, ist auch ein Datentyp in Python, den man benutzen kann, aber in der Regel nicht benutzen muss. Ein Byte ist auch eine Maßeinheit für die Datenmengen, genauso hatte ich Ihnen eben beim Bit schon gesagt, diese Zusammenfassung dann zu einem Byte ist auch da erlaubt. Und ist eine Datenmenge von 2 Nibbles, das ist auch so ein Begriff aus der Informatik. Ein Nibble ist ein 4-Bit und ist also ein halbes Byte. Und ein Byte, bei Byte benutzen wir exakt dieselben Präfixe, wenn wir größere Einheiten bezeichnen wollen, wie bei Bit. Okay? Noch eins, eine kleine Anekdote, wo kommt es her? Tatsächlich ist es so, dass es wohl 1956 entstanden ist und man könnte es sagen, dass man natürlich unterscheiden wollte, ein Bit, das war klar, das war ein bisschen oder ein, im Englischen, a bit of, und von einem Happen, das waren dann schon 3 Bits, das war ein bisschen mehr, ja. Man hat es erst Byte genannt, mit I nur geschrieben. Okay. Und so hat es auch der Werner Buchholz bei IBM gemacht. Allerdings benutzte er das Byte mit I für eine Einheit von 6 Bit. Er war Rechnerarchitekt, also er war kein Softwaremensch und die Einheit 8 Bit gab es halt noch nicht. Und er konnte erst ja auf 6 Bit festlegen. Das Dumme war nur, dass kurz danach die Wortlänge des Rechners, an dem er entwickelt, geändert wurde auf 8 Bit. Er wollte aber gerne die Bezeichnung weiter benutzen und hat sie dann mit Y geschrieben. Das ist vermutlich die Wortherkunft. Und alles andere, was Sie hören, was weiß ich, Kurzform by 8 oder 8-fach oder binary term, das sind Nachinterpretationen oder wie die Linguisten sagen, Bakronyme, also nachträglich aufgesetzte Bedeutungen. Ja? Ist nicht wichtig, aber gehört schon ein bisschen zur informatischen Bildung. Nun haben Sie es, das haben Sie jetzt davon. So, damit zu dem Bit erst, zu dem Byte, zu diesen Einheiten. Und jetzt wollen wir uns ein klein bisschen mehr mit dem Begriff Information beschäftigen. Okay. Meistens, wenn ich über Informationen spreche, so wie bei Sprachen, dann unterscheide ich das in Pragmatik unten, Semantik, Syntax und die Codierung. Ja? Okay. Die Codierung wird aber auch anders benutzt, hatte ich Ihnen vorher schon mal gesagt, also aber in dem Bereich der Informationswissenschaften wird das oft so gemacht. Aber Codierung ist ganz klar ein nachrichtentechnisches oder informatisches Problem. Syntax wird intensiv behandelt in der theoretischen Informatik für natürliche Sprachen, aber auch in der Linguistik, das ist keine Frage. Die Semantik hat immer etwas mit der Informatik zu tun, aber auch mit der Semiotik. Semiotik ist die Lehre von den Symbolen, also rotes Kreuz wäre ein Symbol und welche Bedeutung hat das. Ja. Und Pragmatik meistens in den Kognitionswissenschaften und Informatik. Dieses haben wir schon kennengelernt. Codierung, Daten werden abgebildet auf Informationen oder Nachrichten werden abgebildet auf Informationen. Was jetzt aber ganz, ganz wichtig ist, ist die Häufigkeit der Buchstaben. Zum Beispiel in der deutschen Sprache ist das sind nicht alle Zeichen gleich häufig. Das halten wir jetzt an dieser Stelle mal fest. Im Deutschen ist zum Beispiel das E allein zu 14,7%. Wir haben 26 Buchstaben, glaube ich. Das E alleine ist zu 14,7% vertreten. In anderen Sprachen ist das leicht anders. Im Skript stehen auch Hinweise, wo Sie das finden können. Und wichtig ist, jetzt etwas ganz Verrücktes, nämlich, wenn Sie in einem Wort dann ein E liefern, lesen, dann hat das viel weniger Information für Sie als ein X, weil das X wesentlich seltener vorkommt. Jetzt überlegen Sie sich, Sie wissen nur, der erste Buchstabe des Wortes ist ein E. Okay? Dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Worte, die dazu passen könnten. Ist die erste Wort ein X? Wem fällt überhaupt ein Wort mit X ein? Xylophon, Xantippe, alles das könnte man bleiben. Aber deutlich weniger als bei E. Okay? Und das ist wichtig hier. Und das werden wir gleich noch sehen, dass wir das ausnutzen können. Und wir werden es ausnutzen, um sogenannte optimale Kodierungen zu erzeugen. Und das wollen wir jetzt machen, nämlich ein paar kleine Elemente der Shannon'schen Informationstheorie betrachten. Shannon war ein Mathematiker, zur Zeit des Krieges schon am MIT, hat dann aber 1948 ein ganz bedeutendes Werk geschrieben, nämlich A Mathematical Theory of Communication. Und der Grundlage für dieses Werk war, er wollte eigentlich durchaus angewandt als Mathematiker bestimmen, wie viel Informationen kann ich über eine Telefonleitung übertragen. Das war sein Ziel. Was ist das Maximum, was kann ich darüber schicken? Und das war ein wichtiges Problem, weil man wollte natürlich Informationen übertragen und nicht nur in der Sprachkodierung, so wie man es vom Telefon kennt, sondern man wollte zu der Zeit dann auch digitale Informationen übertragen. Also es war ein ganz wichtiges Problem, und der Shannon hat versucht, das zu lösen und hat, wie Mathematiker dann manchmal sind, wirklich revolutionäre Ergebnisse erzielt, aber wahrscheinlich hat er selber gar nicht gewusst, dass das so ist. Er hat zum Beispiel die mathematische Grundlage für den Gebrauch von Rechnern überhaupt, von Digitalrechnern, in unserer ja sonst analogen Welt. Wir sind ja nicht nur aus Fleisch und Blut, alles ist ja analog. Das ist ja, hat ja keine nur zwei Stufen. Das hat er begründet. Und zwar in einem Lemma, also in einem Nebensatz. Da hat er nämlich das Shannon'sche Aptas-Theorem bewiesen. Den Beweis möchten Sie nicht sehen. Das ist ein geometrischer Beweis. Den würde ich niemandem mehr antun. Aber fantastisch eigentlich, dass dieser Mann so ganz nebenbei, wahrscheinlich hat er sich schon ein bisschen damit gequält, weil der Beweis ist ziemlich umständlich, aber die Grundlage für unser Handeln, warum geht das eigentlich alles, dass wir alles in diesem Rechner repräsentieren? Mit zwei Werten nur. Warum? Wo doch unsere Längen, die wir benutzen, Temperaturen, alles das ist doch analog, kann sich beliebig ändern. Warum geht das? Ja, und das hat er mit dem Aptas-Theorem gemacht, und er hat sogar beschrieben, wie und wann das geht und so weiter und so weiter. Und was Weiteres wollte er noch machen, das war auch in diesem Satz, er wollte nämlich, weil auf Telefonleitungen, die waren früher noch deutlich mehr verrauscht, das heißt, da hörte man auch ein Rauschen, da kommt auch der Begriff her, also hörte sich so an, als wenn ich am Meer wäre, so, genau dieses Rauschen begrenzt die Informationsmenge, das hat er gewusst, und dieses Rauschen kann auch mal zufällige Fehler erzeugen, ja. Und er wollte natürlich einen Code dann entwickeln, der diese Fehler gegebenenfalls minimal erkennt oder sogar korrigieren konnte. Okay? Das war sein Beschäftigungsgebiet, und dazu hat er sehr, sehr viel beigetragen, vor allen Dingen mit seinem Hauptwerk A Mathematical Theory of Communication. So, und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, und zwar mit der Zeichenfolge Abracadabra. Das ist jetzt kein Zaubern, sondern das ist die Shannon'schen Gedankengänge ein bisschen verfolgt. Was wir bei Abracadabra sofort feststellen, ist, dass sie aus dem Alphabet A stammen, ja, und nicht gleich häufig auftreten. Denn das A tritt fünfmal auf, das B zweimal, D und K einmal und R auch zweimal. Gut. Und das gilt generell in allen Sprachen. Ja, dass nicht jeder Buchstabe oder jedes Zeichen oder jedes Symbol gleich häufig auftritt. Und wenn das so ist, dann können wir da einiges mitmachen. Es ist klar, jetzt an Ihre statistischen oder stochastischen Fähigkeiten erinnert, wenn das so ist, dann kann ich die relative Häufigkeit in diesem Begriff Abracadabra ausrechnen. Und die relative Häufigkeit ist nichts anderes als die absolute Häufigkeit geteilt durch die Anzahl aller Buchstaben. Also in diesem Fall wäre das 5 geteilt durch 11 mal 100 im Prozent dann eben. Das ist übrigens doch falsch. Ja, die Klammer sitzt falsch. Eigentlich sitzt nur die Klammer falsch, oder? Sehen Sie es? Was habe ich hier geschrieben? 5? Nee, nicht die Klammer ist falsch. Das mal 100 gehört einfach weg. So. So ein Unsinn. Korrigieren wir das. Und dann kann ich auch die Klammer wegmachen. Das ist einfach die absolute Häufigkeit 5 geteilt durch die Gesamtzahl der Buchstaben. Ist sogar noch, das ist Eleganz. Ja? Also ich mache was weg, es wird viel einfacher, Sie verstehen das jetzt auch. Prima. So, halt, er sollte das noch speichern. Genau. Gut. Genau, das ist es. 45 oder mit der 100, was ich offensichtlich machen wollte, als ich die Folie mal gemacht habe, in Prozent das ausdrücken, ist ja okay, 45%. Die anderen haben eben andere relative Häufigkeiten und die Gesamthäufigkeit, die Summe, ist natürlich immer 1, denn hier würde 11 durch 11 stehen, wir normieren relativ alles auf 1. Gut, und das kann ich machen. Und wenn Abracadabra für meine Quelle repräsentativ ist oder für die deutsche Sprache repräsentativ wäre, ja, ist sie natürlich nicht, weil ein E, das in der deutschen Sprache mit der Häufigkeit 14% vorkommt, mittlere Häufigkeit, kommt hier überhaupt nicht vor. Aber so ist das nun mal mit der Statistik. Aber das ist wichtig. Für andere Sprachen finden Sie Informationen im Skript, wie das sein kann. Und hier noch ein Hinweis. Sie müssen hier an dieser Stelle nur mit Häufigkeiten rechnen. Also das ist alles abzählbar. Ja? Aber die Häufigkeit kann ein Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit sein. Und das ist eigentlich nur der wichtige Hinweis. Bringen Sie diese beiden Begriffe nicht durcheinander. Merken Sie sich jetzt, wenn Sie was aufschreiben, dass wir hier fast immer mit Häufigkeiten arbeiten. Ja? Und das ist das, und da ist die Gesamtmenge, sowohl bei den Häufigkeiten, bezeichnen wir mit Groß Omega, ein unmögliches Ereignis bezeichnen wir mit der durchgestrichenen Null, und dann ist die Häufigkeit von dem Ereignis, was nicht auftreten kann, auch gleich Null. Ein beliebiges Ereignis liegt immer, eine Wahrscheinlichkeit oder eine relative Häufigkeit liegt immer zwischen 0 und 1. Also können Sie dann auch gerade Häufigkeiten in Prozent eingeben. Und es sind noch was anderes, die Vereinigung von zwei Ereignissen sieht da ein bisschen abstrus aus, aber wir brauchen das heute noch. Ist nämlich nicht einfach die Addition, sondern die Addition der beiden auftretenden Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten abzüglich der Möglichkeit, dass diese gemeinsam auftreten. Okay. Genauso ist es, das ist nur zum Angewöhnen der Terminologie, damit Sie da nicht aufstoßen. Das lehre ich jetzt nicht weiter. Aber Sie merken sich ganz fest, Häufigkeit ist ungleich Wahrscheinlichkeit. Nie wieder durcheinander werfen. So. Und jetzt kommt diese geniale Definition von Shannon. Und da trifft für Sie vielleicht ein bisschen was Merkwürdiges aus, dieser blöde Logarithmus. Aber ich sage Ihnen, mit dem Logarithmus umzugehen, das lohnt sich. Ich weiß nicht, wie sehr die Frau Schweikert Sie da schon mit quält. Ich vermute im Moment noch nicht. Aber im nächsten Semester, da brauchen Sie auf jeden Fall das Rechnen mit Logarithmen. Ja? Wenn Sie so ein bisschen weiter in die Theorie, nämlich Algorithmen und Datenstrukturen, wenn Sie da eingehen. So, und dem Shannon war bewusst, wenn er Informationen definieren will und wenn er definieren will, wie viel Information kann ich übertragen, dann muss er definieren, was der Informationsgehalt ist. Also was wirklich in einer Nachricht an Information drin ist. Und da ist ihm folgende Idee gekommen, wir kodieren ja alles digital, also benutzen wir binär, also in zwei Werten, also definiere ich, dass der Informationsgehalt einer Nachricht der negative und dann dyadische oder zweiwertige Logarithmus der Wahrscheinlichkeit ist. Und die Wahrscheinlichkeit ersetzen wir jetzt immer durch die Häufigkeit, in unseren Beispielen. Ja? Weil die Häufigkeit ist ein guter Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit, ganz streng genommen. Okay. So, also, der Informationsgehalt einer Nachricht ist der negative Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit. Okay. Also wenn Sie es jetzt zum ersten Mal das hören, dann können Sie das nicht verstehen. Das ist vollkommen klar. Die Mathematiker sind ja manchmal auch unfair, da werfen sie eine solche Definition hin und sagen, hier, damit ist alles gesagt. Nicht immer. Wir machen das jetzt mal so, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist das immer hilfreich, wenn man so eine Formel vorgesetzt bekommt, mal ein bisschen damit zu rechnen, mal ein bisschen damit zu interpretieren. Und was heißt das denn? Wenn P von X steigt, P von X ist ja die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit, ja, für das Auftreten einer Nachricht, nee, wenn das sinkt, also wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass zum Beispiel in der deutschen Sprache ein X vorkommt, dann ist der Informationsgehalt höher. Das hatten wir vorhin schon festgestellt. Bei E am Anfang haben Sie noch sehr, sehr viele Worte, bei X am Anfang haben Sie nur weniger. Also ist ja mehr Information übertragen, wenn der erste Buchstabe eines Wortes schon mal E oder X ist. Bei X ist mehr. Das zweite, ja, Informationsgehalt, ja, das wird wohl immer was Positives sein, einschließlich der Null. Also der Informationsgehalt kann auch Null sein, werden wir gleich feststellen. Also der negative dualische oder duale Logarithmus ist immer positiv. Sie wissen alle, dass ein Logarithmus sowieso immer was ist? Der Logarithmus von einer Zahl größer als 1 ist positiv. Und der Logarithmus von einer Zahl kleiner als 1 und nicht negativ ist negativ. Und daher kommt dieses Negativzeichen da. Ja? Und eine Wahrscheinlichkeit kleiner als 0, da wo uns der Logarithmus in Schwierigkeit bringen würde, gibt es gar nicht. Okay, also passt alles wunderbar zusammen. Wir wissen jetzt auch, warum der Herr Shannon da hier ein Minus hingemacht hat, weil er nämlich wollte, dass Nachrichten, dass der Informationsgehalt immer eine positive Größe ist. Hätte er auch anders machen können, aber Information zu haben ist offensichtlich positiv. Okay. Für Nachrichten mit gegen null gehender Wahrscheinlichkeit steigt der Informationsgehalt dann sehr, sehr stark an und geht, wenn die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, gegen unendlich. Nehmen wir mal vor, es gibt nur ein Wort mit einem Buchstaben. Also ein Buchstabe kommt nur in genau einem Wort vor. Wenn dieser Buchstabe kommt, dann wissen Sie auch, dass es das Wort ist. Haben damit sehr, sehr viel Information. Okay? Und jetzt ist das Schöne, bei unabhängigen Nachrichten, also wenn zwei Nachrichten ganz unabhängig voneinander sind, dann addieren sich die Informationsgehalt. Das kommt übrigens hier aus diesem Sach aus. Bei zwei unabhängigen Nachrichten ist der Schnitt gleich Null und damit haben wir einfach die Addition, wie die da steht. Und der Informationsgehalt, und darauf wollte Shannon eigentlich hinaus, gibt die günstigste, also die kürzeste Codelänge überhaupt an. Das wollen wir aber nochmal ein bisschen genauer bestehen. Und für die Darstellung eines Zeichens, und das ist wichtig, hier ist nochmal aufgeschrieben, Informationsgehalt einer Nachricht hängt direkt ab nach dieser umgekehrten Logarithmusfunktion, das ist nur nämlich minus Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit. Das ist alles. Müssen Sie leider merken, müssen Sie auswendig lernen, wie auch immer. Das hat der Shannon uns eingebrockt, aber wir haben schon begriffen, es ist nicht so ganz blöd, was er da gemacht hat. Ja? Gut. Shannon hat noch etwas anderes definiert. Und das ist für mich, wenn ich mal eine mündliche Prüfung machen muss oder auch in der Klausur, ein wichtiger Unterschied. Nämlich Entropie und Informationsgehalt. Bisher haben wir Informationsgehalt definiert, jetzt schauen wir uns mal Entropie an. Der erste Unterschied, der Informationsgehalt gilt für eine Nachricht. Okay? Die Entropie gilt für eine Nachrichtenquelle. Okay? Nachrichtenquelle könnten Sie zum Beispiel sein, oder Sie. Sie können eine Nachrichtenquelle sein, die, wenn sie spricht, mir Nachrichten schickt. Informationsgehalt gilt für die Nachricht selbst. Entropie gilt für die Nachrichtenquelle. Und das sieht sehr, sehr ähnlich aus, die Formel, aber sie ist eben ein bisschen anders. Also ähnlich ist zum Beispiel das Negativ hier, das Minuszeichen. Weil auch die Entropie ist immer positiv. Identisch ist auch der dyadische Logarithmus. Auch das ist der, aber der wird noch multipliziert, bevor alles aufsummiert wird, mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens selbst. Und auch die Entropie erhält die Einheit Bit. Und streng genommen ist sie ein Maß für die Unsicherheit des Empfängers. Was müssen Sie sich jetzt auf jeden Fall, oder was müssen Sie sich merken? Sie müssen sich merken, Informationsgehalt und Entropie sind zwei Paar Sachen. Informationsgehalt gilt für eine Nachricht selbst, Entropie gilt für die Nachrichtenquelle. Die Einheit ist jeweils Bit nach Shannon, das ist identisch. Und diese Formeln müssen Sie auch, zumindest wenn Sie es mehrfach gemacht haben, dann wissen. Ja? Ja genau, es ist ein Maß, wir schauen uns das noch ein bisschen an, für die Unsicherheit des Empfängers. Das heißt, es ist ein Maß dafür, wenn eine Quelle mit einer bestimmten Entropie Zeichen schickt. Wie unsicher ist dann noch der Empfänger? Wir schauen es uns an. Und zwar, Sie werden es hier auch an diesem Beispiel sehen, indem wir weiter vorgehen. Wieder Abracadabra und wir nehmen jetzt an, dass diese Quelle, aus der die kommt, also mein Mund zum Beispiel, Abracadabra, dass die nur solche Worte erzeugen kann, die genau diese Häufigkeit der Buchstaben haben. Also ich würde mich natürlich, ich selbst mich jetzt sehr beschränken, aber wenn Sie die deutsche Sprache betrachten, dann können Sie alle Wörter der deutschen Sprache anschauen, können durchzählen, genauso wie bei Abracadabra und kommen dann zu der Statistik, das E kommt mit 14,7% vor. Wir kommen jetzt hier zu der Statistik bei Abracadabra, ist das A mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% vertreten. Okay? Und wir sagen jetzt, dieses ist repräsentativ für die Quelle. Das heißt, fast die Hälfte jeder Buchstaben, die ich ausspucke, sind, also 45%, sind ein A. Andere Worte bilde ich nicht. Gut. Und dann kann ich natürlich hier die Entropie berechnen. Das ist genau derselbe Ausdruck. Die Summe habe ich aufgelöst, indem ich diese Einzelfaktoren gebildet habe. Ich habe also 0,45 multipliziert mit, das war ja der, ja, also die Häufigkeit selbst, 0,45 multipliziert mit dem negativen dyadischen Logarithmus, auch von 0,45 und kriege 0,514. Und so weiter und so weiter. Wenn ich die jetzt alle zusammen addiere, dann habe ich die Entropie dieser Quelle berechnet. Das ist genau diese Formel. Die habe ich nur ausgerechnet in dieser Tabelle. Genau diese Formel. Und das ist jetzt die Entropie dieser Quelle. Und was sagt jetzt Entropie? Ich habe gesagt, ein Maß für die Unsicherheit. Das sagt zum Beispiel, wenn ich ein Zeichen bekomme, dann habe ich die Information 2,04 Bit im Mittel. Ja? Also im Mittel. Das heißt, diese Quelle spuckt pro Zeichen, die es sendet, es gibt ja 5 mögliche Zeichen, Abracadabra, ja? Also A, B, D, K, R, pro Zeichen, die es schickt, schickt sie mir die Information 2,04 Bit. Im Mittel. Genauer kann ich es ausrechnen, wenn ich weiß, welches Zeichen es ist, weil dann ist die Information, der Informationsgehalt dieses Zeichens geringer. Aber die Entropie dieser Quelle im Mittel jetzt, das ist ein Mittelwert, ist 2,04 Bit. Müssen Sie vielleicht nochmal durchdenken. Aber ich glaube, es ist im Mittel. Jedes Zeichen, das die Quelle schickt, ja, hat im Mittel den Informationsgehalt von 2,04. Und den mittleren Informationsgehalt der Quelle, den nennen wir Entropie. Ja, weil wenn die Quelle ein A schickt, dann haben Sie eine geringere Information, als wenn Sie ein K schickt, weil das K kommt ja nur ein Elftel mal vor, während das A zu 45% vorkommt. Sie können sich das auch so interpretieren, betrachten Sie nochmal Abracadabra und Sie wollen wissen, an welcher Stelle Sie in dem Wort sind. Okay? Schickt die Quelle ein A, dann können Sie ganz am Anfang sein, dann können Sie hier sein, dann können Sie hier sein und so weiter. Ihre Unsicherheit ist groß. Also Ihr Informationsgehalt gering eines A's. Schickt die Quelle aber ein K, dann wissen Sie, Sie sind an dieser Stelle. Das heißt, Ihr Informationsgehalt ist groß. Ja? Und das liegt an der Quelle und das liegt an der Statistik der Quelle. Das müssen Sie einfach verstanden haben. Es liegt einfach an der Statistik, mit welcher Häufigkeit sendet die Quelle bestimmte Zeichen. Gut. Also, jetzt die Interpretation. Die Entropie der Nachrichtenquelle ist 2,04 Bit. Das zu interpretieren bedeutet, eigentlich müssten wir in der Lage sein, mit fast 2 Bit, also mit ein bisschen mehr als 2 Bit, das ist natürlich dumm, genau diese Quelle zu kodieren. Denn mehr Informationen gibt sie uns nicht. Ja? Der Informationsgehalt pro Zeichen ist eigentlich nur 2 Bit. Das heißt, wir können uns mal überlegen, ob wir das erreichen können. Na, 2,04 Bit können wir nicht realisieren. Vorsicht. Gut. Also müssen wir uns da was anderes überlegen und das nennt sich dann Optimalcodes, da werden wir noch einen kennenlernen. Okay. Und das kommt jetzt sofort. Es lohnt sich aber immer, wenn man so eine blöde Formel hat, die noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und zwar, wir können ja überlegen, wann erreicht denn diese Formel einen Minimalwert? Was ist überhaupt das Minimum bei dieser Formel? Also log 2 von irgendeiner Wahrscheinlichkeit, log 2 liegt schon mal zwischen 0 und 1 von irgendeiner Wahrscheinlichkeit. Okay? Multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit selbst, liegt auch immer noch zwischen 0 und 1. Und das alles aufsummieren ist dann was? Naja, kann zwischen 0 und ist auf jeden Fall irgendwas Positives. Denn der negative Wert des logarithmischen, dualen Logarithmus wird durch dieses negative Zeichen ja hier wieder kompensiert. Aber der Minimalwert ist 0. So, und die Frage ist jetzt, wann entsteht 0? Wann kommt als Entropie einer Quelle 0 heraus? Na, interpretieren kann man das sehr leicht. Wann gebe ich Ihnen die Information 0, also keine Information? Wenn ich immer denselben Buchstaben schicken würde. Okay? Und das können Sie jetzt hier auch leicht ausrechnen. Das heißt, eine Quelle kennt überhaupt nur einen Buchstaben, dann kann diese Quelle einfach gar keine Information schicken. Weil sie kann ja nichts unterscheiden. Sie gibt Ihnen auch null Information. Okay, das heißt, auch die Entropie der Quelle ist minimal null und das ist entweder da, wenn sie immer die gleiche Nachricht schickt und nur diese eine Nachricht schicken kann. Und wenn eine bestimmte Nachricht von der Nachrichtenquelle überhaupt nicht ausgesendet wird, ja, dann ergibt sich für diese Nachricht auch, nämlich 0 mal LD0, LD0 ist schon ein bisschen problematisch, betrachten wir mal lieber den Grenzwert, geht aber gegen 0. Ja? Denn alles multipliziert mit 0, alles nicht, aber vieles multipliziert mit 0 geht gegen 0. Okay, auch das ist so. Das heißt, am Anfang, also wenn ich immer dasselbe Zeichen nur schicke, habe ich null Information und schicke ich überhaupt kein Zeichen, habe ich auch null Information. Also ist eigentlich vernünftig. Und was ist der Maximalwert? Na, der Maximalwert ist hier dargestellt. Und das ist etwas Interessantes. Wenn ich ein binäre Nachrichtenquelle habe, die nur Nullen und Einsen schicken kann, ja, dann verteilt sich, je nachdem, verteilt sich die Entropie der Quelle so über den verschiedenen Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten. Ja? Das heißt, halte ich fest, dass 0 und 1 in meiner Nachricht gleich häufig auftreten. Also, weil es nur 2 Werte sind, jeweils mit der Wahrscheinlichkeit 0,5. Das wäre genau dieser Mittelpunkt. Dann ist die Entropie dieser Quelle gleich 1. Denn jedes Mal mit einem Zeichen kriege ich eine Entscheidung, kriege ich die Entscheidung 0 oder 1. Auf der anderen Seite, wenn die Quelle nur meinetwegen einzeln schicken kann, habe ich den Wert 0, das haben wir uns vorher überlegt. Kann die Quelle nur Nullen schicken, immer dieselbe Nachricht, habe ich auch den Wert 0 und so verteilt sich das. Also, wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, ist nicht so ganz wichtig. Wichtig ist das. habe festgestellt, meine Quelle, die einmal Abracadabra gesagt hat, aber dieses Wort und die Häufigkeiten der Zeichen sind repräsentativ für die Quelle. Ja? Dann hat die Quelle eine Entropie von 2,04 Bit. Jetzt überlege ich mir, wie kodiere ich denn meine 5 Zeichen? Und da stelle ich sehr schnell fest, mit 2 Binärstellen kann ich nur 4 Zeichen kopieren. Ich muss also eine dritte Binärstelle dazu nehmen. Das heißt, obwohl die Quelle nur eine Entropie von 2,04 Bit hat, muss ich 3 Bits für jeden Buchstaben benutzen. Zumindest erstmal einfach angesetzt. Und da habe ich mir mal diesen kanonischen, so nennt man den auch, einen kanonischen Blockcode. Ich habe einfach durchnummeriert. 00 ist das A, das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bis zu R. Willkürlich gewählt. Aber mit 2 Bit komme ich nicht aus. Hey, das passt schon mal gut, weil dies ist auch ein bisschen höher als 2 Bit. Ja? Okay, also so ganz dumm war das nicht. Und jetzt schaue ich mir an, ob ich das denn besser machen kann. Und dieser Schritt, das sage ich Ihnen noch ganz ehrlich, der ist bisher in jeder Klausur vorgekommen. Weil es so was Hübsches ist, was man rechnen kann. Ja? Und zwar möchte ich einen Code entwickeln, der mit weniger als 3 Bit eine Quelle mit der Entropie 2,04 kodiert. Und die Idee ist, hey, ich muss ja nicht immer einen Blockcode benutzen, das heißt die gleiche Anzahl von Binärziffern für einen Wert. Ich kann ja vielleicht einen Code mir entwickeln, der ungleich lang ist für ein Wort. Okay, Sie werden das gleich sehen. So, und dann mache ich das Folgendes. Wir bauen jetzt auch schon im Vorgriff einen Baum auf, aber Sie müssen verstanden haben, wie der Baum aufgebaut ist. Was ich hier im ersten Schritt gemacht habe, ist, ich habe die Codeworte, nämlich A, B, R, mit ihren Häufigkeiten hierher geschrieben. Einfach aufgeschrieben, nicht mehr. Als zweites überlege ich mir, ich kann ja die beiden, die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit vorkommen, okay, vielleicht in dieser Form zusammenfassen. Das Interessante ist, weil diese Worte ja unabhängig voneinander kommen, die Quelle hat ja kein Gedächtnis, also die weiß nicht, wenn sie ein A geschickt hat, dass dann ein D kommt, ja, diese Regel wissen wir nicht, die gibt es auch nicht, dann addieren sich einfach die Häufigkeiten. Okay? Das heißt, diese 0,091 addiert sich zu einem virtuellen Knoten und dieser virtuelle Knoten sagt D oder K. Ich weiß nicht, welcher Buchstabe gemeint ist, es ist D oder K. Okay? Dieses D oder K, dieses Ereignis tritt aber mit genau mit der doppelten, und das ist immer genau das Doppelte, also wenn die gleich sind, dann ist es genau das Doppelte, sind sie verschieden, sie können auch verschieden sein, dann ist es einfach die Summe der Einzelhäufigkeiten auf. Okay, wir machen genau diesen Schritt. Und jetzt den nächsten, das ist das, was Sie schon gesehen haben, das war der zweite Schritt, jetzt der dritte Schritt. Wir setzen diesen Algorithmus einfach fort. Das heißt, wir suchen wieder die beiden Ereignisse mit der kleinsten Häufigkeit. Das sind jetzt hier dummerweise nicht 3, denn wir haben jetzt, das sind jetzt dummerweise 3, nicht 2, nämlich sowohl B als auch R, als auch dieses virtuelle neue Zeichen, D oder K, treten mit derselben Wahrscheinlichkeit auf oder derselben Häufigkeit. So, also müssen wir 2 wählen. Wir wählen 2 beliebige. Das ist übrigens das Dumme an der Aufgabe, dass da immer mehrere Lösungen möglich sind, aber ist egal. Das ist das reale Leben, es sind mehrere Lösungen möglich. Und ich habe jetzt einfach willkürlich ausgewählt B und R. Wieder die Summe gebildet, das heißt B oder R tritt mit der Häufigkeit 0,64 auf. A tritt mit dieser Häufigkeit auf. Jetzt der nächste Schritt, genau dasselbe. Das nur wieder hingeschrieben. Ich wähle die beiden kleinsten aus und fasse die zusammen. Ich wähle immer die beiden Ereignisse aus, die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit drin sind. Und jetzt habe ich und addiere die Häufigkeiten. 0,546. Sie sehen den gesamten Baum. Das heißt, wir haben jetzt als Ergebnis nach dem vierten Schritt einen Baum, noch nicht den Baum, wir könnten noch oben einen Knoten rüber zeichnen, aber wir haben zwei nahezu gleiche Wahrscheinlichkeiten, nämlich A oder B, R, D, K. Ja? Und jetzt kommt der Codierungsschritt, jetzt kommt der entscheidende Codierungsschritt. Ich sage, ich ordne als erste Ziffer dem A die 0 zu. Ich hätte auch eine 1 nehmen können, das ist egal. Ich entscheide mich, A ist gleich 0. Der zweite Teilbaum hat als erste Ziffer vorne eine 1. Ich habe einfach diese zwei Möglichkeiten, die ich habe, habe ich jetzt kodiert. Und zwar als erste Ziffer eine 0 oder eine 1. Und zwar bekomme ich eine 0, dann weiß ich sofort, es ist eine A. Bekomme ich eine 1, dann weiß ich noch nicht, ist es B, R, D oder K. Okay? Jetzt mache ich als nächstes. Ich gehe runter und ordne jetzt als zweite Ziffer, als zweite Element in dem Codewort, hier eine 0 zu. Und hier wieder eine 1. Hier einfach, diese 0 habe ich jetzt hier zugeordnet und diese 1. Das erste Bit ist immer diese 1. Also diese 1 habe ich hier runtergeschrieben, diese 1 habe ich auch hier runtergeschrieben und habe jetzt wieder den linken Zweig mit 0 kodiert, den rechten Zweig mit 1 kodiert. Habe dann ein zweiwertiges. Was ist jetzt los, wenn ich das Zeichen als Empfänger 1,0 bekomme? Ich weiß gar nichts, weil es kann B oder R sein. Und was kommt wohl als dritter Schritt? Ich füge hier ein drittes Bit dazu. Nämlich wieder der linke Zweig mit 0 kodiert, der rechte Zweig mit 1 kodiert. Und auf der rechten Seite mache ich genau dasselbe. Das heißt, ich habe jetzt, und deshalb sind die blau markiert, Folgendes erreicht. Ein A, das ja mit der größten Häufigkeit auftritt, kodiere ich mit nur einem Codewort, das nur eine Codewortlänge von einem Bit hat. Nämlich, wenn ich eine 0 schicke, meine ich, es ist ein A. Und die anderen vier, die kodiere ich mit einem Codewort der Länge 3. Nämlich das, was ich hier unten mir ausgewählt habe. Okay? Das beschreibt natürlich einen Algorithmus. Und wenn Sie das so auf diese Art und Weise machen, kommen Sie immer zu einem Code. Weil Sie viele Möglichkeiten haben, sich zu entscheiden. Nämlich, mache ich hier eine 0 hin oder mache ich da eine 1 hin? Das ist alles nicht eindeutig. Kann es sehr unterschiedliche Codes geben. Aber alle diese Codes, die erzeugen, haben dieselben Eigenschaften. Nämlich, in diesem Fall werden Sie immer einen Buchstaben, nämlich das A, das am häufigsten vorkommt, mit einem Zeichen kodieren und alle anderen mit 3. Ja? Aber es gibt viele Möglichkeiten. Gut. Und was haben wir damit erreicht? Hier haben wir jetzt den Blockcode, da hatten wir jedes Zeichen mit 3 Bit kodiert. Hier haben wir den Huffman-Code, so nennt man das dann. Da haben wir das A mit 0 kodiert und alle anderen mit 3 kodiert. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Code ist aufgrund der Konstruktion, so wie wir es gemacht haben, beim Empfänger immer eindeutig. Das heißt, bekommt der Empfänger eine 0, dann weiß er, gemeint war das A. Bekommt der Empfänger eine 1, dann weiß er, ich muss noch zwei weitere Zeichen abwarten, um zu entscheiden, welcher Buchstabe gemeint war. Okay? So, und jetzt können wir ja eine gewichtete Codewortlänge ausrechnen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, ich weiß, die relative Häufigkeit, okay, die relative Häufigkeit von A ist 0,45 und ich brauche ein Bit dafür. Okay? Also multipliziere ich das. Also hier ist die richtige, noch eine dritte Binärstelle dazugekommen, ja? Digitalstelle dazugekommen. Aber das ist genau nichts anderes als relative Häufigkeit multipliziert mit der Länge des Codewortes. Ist die gewichtete Codewortlänge. Also durch die relative Häufigkeit gewichtete Codewortlänge. Während hier ist die Häufigkeit 0,18 multipliziert mit 3 Bit. 0,18 mal 3 ist 0,54 irgendwas. Ja? So, und addiere ich jetzt diese Zahlen auf, dann sehe ich, ich kann diese Quelle, die eine Entropie von 2,04 Bit hat, mit einem Optimalcode, nämlich mit dem Hoffmann-Code, mit 2,091 Bit kodieren. Und es ist ein Optimalcode, weil es nicht besser geht. Aber das beweise ich Ihnen jetzt nicht. Aber das kann man zeigen. Ja? Es ist ein optimaler Code. Und was Sie wissen sollen, ist, es gibt nicht nur die einfache, triviale Codierungsmöglichkeiten, sondern es gibt auch gerade bei der Codierung intelligentere Methoden. Und diese intelligenteren Methoden, ich übertrage genau dieselbe Information, aber mit einem anderen Codierungswert. Ja? Und ich verbrauche sehr, sehr viel weniger Übertragungsleistung, denn anstelle von 3 Bit brauche ich bei dieser Quelle nur 2,091 Bit. Das ist nicht exakt gleich der Entropie, weil wir ja auch immer nur mit ganzen Bits arbeiten können. Aber es ist optimal. Ein Huffman-Code ist ein Optimalcode. Es geht nicht besser. Gut. Und ja. Okay. Das ist die Codewortlänge hier ist 1. Ein Bit. Und ich habe das multipliziert mit der relativen Häufigkeit. Meine Dummheit ist, und das habe ich vorher nicht gesehen, dass ich da hier nicht 3 Dezimalziffern hingeschrieben habe, hier aber 3. Ja, darum ist der Vergleich ein bisschen blöd. Aber ja, es ist genau dasselbe. Und das hier ist es 3 Bit mal 0,18. Und hier ist es 3 Bit mal 0,09. Ja, 0,09 mal 3 ist 0,27. Das ist genau das, was da steht. Und das nennen wir dann gewichtete Codelänge. Also mit der Häufigkeit gewichtet die Codelänge. So, hier steht es nochmal zusammengefasst, die Huffman-Kodierung ist eine Entropie-Kodierung. Ich kopiere also immer eine Quelle. Ja, und zwar auf rein statistischer Basis. Ich muss nicht wissen, was die Semantik ist. Ich muss nur die Statistik der Quelle kennen. Also mit welcher Häufigkeit sie welches Zeichen schickt. Und, okay, diese rein statistische Betrachtung ist natürlich auch gleichzeitig ihre Beschränkung. Und Beschränkungen sehen wir zum Beispiel bei Bildern. Also bei Digitalbildern. Ich kann nämlich, wenn ich weiß, das ist ein Bild, und wenn ich weiß, dass ich schicke dieses Bild für einen Menschen, der ein Bild mit seinem visuellen Apparat wieder wahrnehmen muss, und mich dann frage, kann ich 2 Bilder schicken, die ein Mensch nicht mehr unterscheiden kann? Dann kann ich gegebenenfalls viel höher kodieren, also noch kleinere Codes finden, als mit Huffman. Huffman ist also einfach eine informationstheoretische, also eine rein statistische Betrachtung der Codierung. Wenn ich weiß, wenn ich mehr Informationen habe, kann ich vielleicht das noch besser machen. Und das sehen Sie zum Beispiel bei jedem JPEG-Bild. Ja? Aber informationstheoretisch muss ich dann auch klar sagen, verliere ich Informationen. Also das sind schon sehr wichtige Sachen. So, da war noch eine Frage. Ja, dadurch wird gewonnen, genau. Bei den anderen brauche ich ja jeweils 3 Bit.
Gestern gibt es sich die Frage, das ist die gleiche Symbolik, also für alle Buchstaben, alle gleiche Art von Symbolen. Für einige brauchen sie 3 Bit, für andere nur 1 Bit.
Ja.
Das ist nicht eindeutig.
Doch, das ist immer eindeutig. Weil wenn die Quelle, wenn der Empfänger eine 0 bekommt, weiß er sofort, es ist ein A. Bekommt er eine 1, weiß er, dass er noch 2 weitere Ziffern braucht.
Also wenn das, hier wird das praktisch erledigt. Normalerweise für gleiche Einheiten brauchen wir auch gleiche Zahl von Bitten sozusagen.
Ja, aber das ist der naive Code oder Blockcode. Es ist nicht zwingend. Das ist die Aussage. Sie können bessere Codes erzeugen.
Aber wird das in Praxis auch so gemacht?
Das wird in Praxis so gemacht. Zum Beispiel, wenn Sie sich den JPEG-Code genau anschauen, was da alles gemacht wird, dann ist ein Teil der Kompressionsalgorithmen auch wieder der Huffman-Code. Aber da kommt noch einiges weiteres zu. Der Huffman-Code ist eine rein statistische Betrachtung. Okay? So, wir sind gleich fertig. Okay. Da gibt es jetzt wirklich auch weitere Betrachtungen. Bilder habe ich Ihnen erzählt. Aber angenommen, Sie haben eine Quelle, die immer und nur 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ausspuckt. Ja? Und zwar immer in dieser Reihenfolge. Dann gilt es zwar so, dass diese Quelle für jedes Zeichen, das es schickt, eine Entropie von 0, von 1 hat. Denn ich habe jedes Mal, ja, hatten wir dieses Bild, diese, okay, Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Zeichens ist genau gleich 0,5 und dann entsprechend ausgerechnet ist die Entropie 1. Aber Sie als Besserwissender, der weiß, dass diese Quelle immer nur 1, 0, 1, 0 ausschüttet, wir wissen natürlich, die Information, die er mir jetzt gerade geschickt hat, ist genau die, dass als nächstes Zeichen das Gegenzeichen kommt und mehr nicht. Also die Information geht eigentlich gegen Null. Ja? Tatsächlich ist es so, dass dieses natürlich nur gilt, wenn Sie unterstellen, dass die Ereignisse wirklich unabhängig voneinander sind. Denn das ist hier genau der Trick. Diese Ereignisse, weil sie immer 1-0, 1-0 schickt, sind nicht mehr unabhängig voneinander. Und damit bricht unser Gebäude zusammen. Okay. Gut. Das hat man aber auch betrachtet, das ist auch nur ein Hinweis. Es gibt eben weitere Definitionen, die auch diese Regelmäßigkeiten dann noch berücksichtigen. Dann kommen wir zur algorithmischen Entropie, das wollen wir jetzt nicht betrachten. Aber das ist schon die Zusammenfassung quasi. Das sind die wichtigen Begriffe. Wir haben jetzt ein Beispiel für die Codierung kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass man besser kodieren kann, als der Blockcode einfach zulassen würde, oder Sie sagen würden, dann braucht man doch immer 3 Bit. Nein, braucht man nicht, wenn man es geschickt macht. Zum Beispiel mit Shannon. Syntax haben wir noch nicht besprochen. Die EBNF werde ich jetzt auch nicht mehr sprechen. Wir sind ein bisschen später angefangen. Würde ich Sie gerne auf den Kurs verweisen. Aber diese EBNF müssen Sie auch kennen. Also machen Sie den E-Kurs. Semantik werden wir jetzt im Detail nicht besprechen. Das ist jetzt hier beschrieben und Sie werden ein bisschen unruhig. Ich habe fast 1,5 Stunden gesprochen. Ich bitte Sie, schauen Sie sich die restlichen Folien noch an, das ist nicht so viel. Ja? Ja, nur um Ihnen die Angst zu nehmen. Ich habe wirklich versucht, in die Erzeugung des eines Huffman-Codes sehr langsam darzustellen, weil ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und Sie können einfach davon ausgehen, wenn ich etwas für sehr, sehr wichtig halte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in einer Klausur vorkommt, sehr, sehr hoch. Aber, wie wir aus der Statistik gelernt haben, sicher werden Sie erst dann sein, wenn Sie die Klausur, die Sie schreiben, auf dem Tisch liegen haben. Okay, in diesem Sinn, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.